wenn wir mit diesen Informationssystemen voll mitgehen, das heißt, wenn wir uns voll eindocken, dann haben wir bei Corona total Angst vor Virus und dann gehen wir in die Ukraine-Thematik rein, dann haben wir total Angst vor den Russen und dann das nächste wäre dann total Angst vor, ich weiß noch nicht, Energiemangel, dann werden wir uns total erschöpfen. Und darum lernen jetzt immer mehr, sich zu entkoppeln und zu sagen, ah, ich beobachte diese Themen, ich schaue ein bisschen hier, ich höre ein bisschen dort, aber ich gehe auch in den Wald, ich mache mir meinen eigenen Rhythmus. Ich lasse mir den Rhythmus nicht von den Medien aufzwingen.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute in den zweiten Teil ein mit Dr. Daniele Ganser. Wenn du letzte Woche nicht eingeschaltet hast, dann würde ich dich bitten, unbedingt diese Folge nachzuholen, denn wir gehen sehr kritisch und natürlich auch sehr offen in die ganz unangenehmen Fragen rein zum Thema Corona, also diese Corona-Aftermath-Diskussion. So, was können wir denn jetzt heute eigentlich alles sagen? Was kann ein Historiker uns über die letzten 2,5 Jahre sagen? Was ist da wirklich gelaufen? Was sind jetzt wirklich die Fakten? Wo haben wir uns geirrt? Wie wurde entsprechend auch mit uns kommuniziert? Das hast du im letzten Teil alles wirklich ins Detail mitgekriegt. Und heute geht es vor allem auch um das kontroverse Thema der Medien, also wie die Medien unsere Meinung heutzutage steuern. Sollten wir uns überhaupt noch mit den Medien befassen? Wie sollten wir Medien konsumieren und entsprechend auch unsere Informationen beschaffen? Weil am Ende des Tages geht es ja immer um Informationsbeschaffung. Und hier hat Dr. Daniele Ganser natürlich mit seinem Wissen als Historiker ein extremes Asset, das er uns jetzt hier auch liefern wird. Und du wirst auch merken, dass es hier wirklich auch wieder um ganz einfache Grundtatsachen geht, die du einmal für dich verstehen musst, um entsprechend auch im Jahre 2023 die besten Entscheidungen für dein geistes Leben zu machen, mit dem du dann eben auch in deinem Umfeld für gute Stimmung sorgen kannst und auch Integrität an den Tag bringst. Deswegen auch hier wieder ein super geiles Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen für mich und möchte jetzt hier auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Ich wünsche dir jetzt hier viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit dem zweiten Teil mit Dr. Daniele Ganser. Wenn ich heute die Todeszahlen von Corona sehen möchte, ich weiß gar nicht, ob ich es direkt finden würde. Und deswegen wäre meine Einstiegsfrage zu diesem Thema so, was sagst du als Historiker dazu, dass von heute auf morgen diese Pandemie wie verschwunden ist oder jedenfalls zu sein scheint, so auch in den Medien?
Das ist super spannend, um einfach zu sehen, wie das Kollektivbewusstsein, also das individuelle Bewusstsein ist das Bewusstsein, das du hast und das ich habe. Und das Kollektivbewusstsein ist eigentlich das Bewusstsein von Millionen von Menschen. Und da kann man eigentlich beweisen oder sehr schön sehen, dass das Kollektivbewusstsein durch das Fernsehen gesteuert wird. Also wenn in den Abendnachrichten immer die Corona-Zahlen gebracht werden, Infizierte, Verstorbene, jeden Abend, dann ist das Kollektivbewusstsein auf das Thema Corona sensibilisiert. Und das heißt jetzt im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sind wirklich 100 Millionen denken dann über Corona nach. Und dann kam der 24. Februar 2022 und das war die russische Invasion in die Ukraine. Und dann kam der Ukraine-Krieg ins Kollektivbewusstsein. Und dann wurde eigentlich am Fernsehen das Corona-Thema, das Fernsehen hat ja immer die Abendnachrichten, haben etwa 8 Themen. Und dann rückt ein Thema plötzlich nach hinten. Ja. Und das Corona-Thema war immer auf Platz 1 und ist dann so auf Platz 5 und dann auf Platz 9 und dann gar nicht mehr gemeldet worden. Und dann war immer Ukraine. Und dann sieht man, wie sich das Kollektivbewusstsein verändert. Und dann ist wie bei David Copperfield dieser Zauber, zack, ist Corona weg. Und das ist, also Micha, das ist wirklich sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Ich sage nur als Historiker, ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, es ist passiert. Und da kann ich nur staunen und sagen, es ist möglich. Es ist möglich, eigentlich ein Thema auszulöschen. Es ist einfach weg, weil, und das ist noch doppelt interessant, Der Krieg in der Ukraine hat 2014 begonnen. Da gab es einen Putsch durch die USA in Kiew. Dann kam der Bürgerkrieg, 8 Jahre, von 14 bis 22, mit 10.000 Toten. Das hat niemand interessiert. In der Schweiz, Österreich, Deutschland. Ich kann nur für diese drei Länder sprechen. In der Ukraine natürlich, die Menschen hat es interessiert. Aber bei uns hat das niemand interessiert. Warum? Weil es war nicht ins Kollektivbewusstsein eingespiesen. Es war nicht in den Abendnachrichten. Und dann erst mit der Invasion von Russland haben die Leute gedacht, ah, jetzt ist Krieg in der Ukraine. Und dann habe ich Vorträge gehalten, habe erklärt, nein, nein, da ist schon 8 Jahre Krieg. Es ist jetzt einfach noch die russische Invasion dazugekommen. Also der Krieg ist eskaliert auf eine nächste Stufe. Aber zuvor war er auch schon da. Dann haben mich einige Leute gesagt, ah, das wusste ich gar nicht, dass dort schon 8 Jahre Krieg ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist einfach, es geht über die Abendnachrichten. Man nennt das die Leitmedien, also ARD Tagesschau oder SRF Tagesschau oder ORF Tagesschau, einfach die Tagesschau. Das ist das Leitmedium. Und wenn das Leitmedium die Themen immer wechselt, dann entsteht kein richtiges Feld. Aber wenn die immer das gleiche Thema auf Platz 1 bringen, dann erzeugen die ein Feld. Und dann ist das einfach sozusagen das dominante Feld. Und es kann wirklich über Nacht kann ein Feld, also ein psychologisches Feld, das sind nur Gedanken. Jetzt kann ausgelöscht werden, da sind neue Gedanken da. Ah, jetzt ist das. Und wenn du dann die Leute sagst, ja, jetzt demonstrierst du hier gegen Putin und ihr seid irgendwie 5.000, hast du keine Angst vor dem Virus, weil zuvor hast du ja gesagt, da dürfen keine Menschen zusammenkommen. Dann sagen die Leute, ah nein, nein, das mit dem Virus ist vorbei, habe ich keine Angst mehr. Das heißt, die Medien steuern eigentlich das System. Und wenn ich jetzt sage, die Medien, dann meine ich nicht den Podcast von dir oder meinen YouTube-Kanal. Weil auch wenn wir natürlich einige Tausend oder auch 100.000 Menschen erreichen, das sind nicht die Repetitionszahlen, die eine Tagesschau hat. Weil die kommen jeden Tag und da sind immer noch sehr, sehr viele Leute, die vor dem Fernseher sitzen. Es muss aber auch gesagt werden, es werden immer weniger. Es werden immer weniger Menschen, die vor dem Fernseher sitzen und das blind glauben.
Das ist so spannend, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil das mich so wieder vor eine neue Challenge bringt. Die Frage, sollen wir uns überhaupt informieren? Weil jetzt kommt so eine Frage ins Feld. Also ich kann das nur aus Ukraine, aus den Anfangszeiten des Ukraine-Kriegs, kann ich nur für mich sprechen. Da wurde ich indirekt genötigt von gewissen Leuten auf Social Media, mich diesem Krieg jetzt ganz klar zu stellen, ihn anzuschauen und auch darüber zu berichten. Also das wurde fast schon so eine Zeit lang, wurde man gehetzt, wenn man keine Ukraine-Flagge bei sich auf Social Media gepostet hat. Und ich habe mir damals gesagt, hey, mein Unternehmen Chain is Life wird nicht politisiert. So, habe ich keinen Bock drauf. Und habe ganz klar gesagt, neutral so. Und zwar nicht neutral im Sinne von, ich habe keine Meinung. Ich, Mischa Janz, habe eine Meinung, aber warum sollte ich jetzt als Unternehmen einfach jeden Trend in Anführungszeichen folgen? Weil, und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, hey, ich habe keine Meinung, sondern ich erlaube mir gar nicht, eine Meinung zu haben, weil ich weiß es nicht. Warum sollte ich eine Meinung über etwas haben, mit dem ich mich nicht jahrelang sauber und ausführlich informiert habe? Und das hat bei mir dann so diese Frage aufgestellt, zum Beispiel so, hey, stumpfe ich jetzt nicht noch viel mehr ab, wenn ich jeden Tag Krieg sehe? Also macht das wirklich das Richtige mit mir? Also, weil andere würden sagen so, hey, das, wenn du dir das nicht anschauen kannst, dann bist du nicht, willst du dir das die Wahrheit nicht geben. Aber ich sage so, hey, wenn du dir jeden Tag das siehst, irgendwann kann jeden Tag Krieg sein und du bist dann irgendwann so, ja, ist halt Daily Business. Und für mich ist es immer noch krass. Also wenn ich da reingehe, dann berührt es mich. Aber deswegen bin ich auch sehr selektiv. Deswegen, ich habe jetzt viel geredet, aber was fühlst du da, wenn ich mit diesem Problem zu dir komme, Daniele, als normaler Mensch?
Dann würde ich dir sagen, du machst es gut. Ich finde, du machst es gut. Es macht keinen Sinn, eigentlich da täglich Krieginformationen auf sich zu nehmen. Weil ich mache das ja als Beruf. Ich lese sehr viel. Also das Beste ist, man sollte keine Bilder aufnehmen, sondern Text. Das ist schon mal das Erste, weil Bilder sind sehr emotional. Es ist besser, man besorgt sich ein Buch oder man liest Text. Und dann, wenn man ein Buch liest, sollte man auch nicht ein Buch nehmen, das nur über das letzte Jahr berichtet, also über die Zeit von der russischen Invasion bis heute, sondern dann besser über die letzten 30 Jahre. Also das ist eigentlich, sind immer diese Tipps, die ich gebe. Ja. Wenn man sich informieren will, wenn man sagt, das interessiert mich, das Thema Ukraine, dann sollte man sich ein bisschen einen Überblick schaffen auf der Zeitachse. Was aber de facto ganz selten passiert, also die meisten, du hast das angesprochen, haben dann gesagt, jetzt muss man Solidarität zeigen mit der Ukraine, was so viel heißt wie, jetzt muss man Waffen liefern in die Ukraine und gegen die Russen kämpfen. Und das fand ich auch ziemlich eigenartig, weil es gab ja zuvor schon den Bürgerkrieg, wo die Regierung in Kiew das eigene Volk bekämpft hat. Also die Regierung in Kiew hat gegen den Donbass gekämpft, 8 Jahre lang. Ja. Und jetzt muss man sagen, ja, da hat ja auch niemand gesagt, jetzt muss man in den Donbass ziehen und gegen die Regierung in Kiew kämpfen oder was auch immer. Also der Konflikt ist einfach um einiges komplexer. Und da finde ich es gut, dass du sagst, Moment, ich nehme mich da mal kurz raus. Ich werde hier nicht Position für oder gegen beziehen, weil es ist tatsächlich so, dass einige ihren Facebook-Status eigentlich über Nacht von geimpft zur ukrainischen Flagge gewechselt haben. Und das ist ja eigentlich nur eine Reflexion des kollektiven Bewusstseins, weißt du? Das ist kein individuelles Bewusstsein, sondern kollektiv Bewusstsein hat eigentlich in den Jahren 2021 gesagt, Impfen ist die richtige Position. Und wer sehr daran hängt, ja, mit der Mehrheit zu sein, ja, ich bin mal tauchen gegangen im Roten Meer und da gab es einen Fischschwarm, der hat sich wirklich, das waren ganz viele, ganz kleine Fische, aber die haben sich wirklich wie im Orchester bewegt, also keiner von diesen kleinen Fischen ist da alleine irgendwo rausgeschwommen, sondern ich habe das Bild noch total im Kopf, war ein sehr schöner Tauchgang, wie die Fische sich ganz kollektiv bewegt haben. Das waren sehr kleine Fische, aber die haben sich einfach, das ist ihr Verhalten. Ich kann das nicht erklären, bin ja nicht der Biologe. Aber ich sag mal, bei der Impfdiskussion haben sich dann alle, okay, dann impfe ich. So wie ein kleiner Fisch, wo ist mein Schwarm? Und dann plötzlich hieß es, Impfung ist jetzt kein Thema mehr, jetzt geht's um die Ukraine. Dann haben sich die Leute gar nicht groß informiert, was Sache ist, sondern sie einfach gesagt, wer gegen wer? Ukraine gegen Russland. Okay, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Ukraine, hat man gesagt, sind die Guten, die Russen sind die Bösen. Ah, okay, welche Flagge muss ich dann hissen? Ja, diese. Wie sieht denn die ukrainische Flagge aus? Habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist gelb und blau. Ja, gut, gib mir die, zack, gepostet. Weißt du, das ist nicht individuelle Analyse, wo man sagt, Moment, was sind die Sorgen der Russen, was sind die Sorgen der Ukrainer, welche Rolle spielen die Amerikaner und warum liefern eigentlich die Briten Waffen, was haben eigentlich die Briten damit zu tun und was war mit diesem Putsch 2014 oder warum wurde die NATO erweitert oder welche Rüstungsfirmen profitieren, das sind alles weiterführende Fragen, die dann eigentlich ignoriert werden. Es ist wirklich eigentlich ein Beispiel, wo man zeigen kann, wie das Massenbewusstsein manipuliert werden kann. Und das ist für mich sehr, sehr interessant. Und es wird wirklich über Fernsehen gemacht, weil Fernsehen, kannst du dir so sagen, gibt es eigentlich seit 1950. Das heißt, Goebbels, der Propagandaminister von Hitler, der hatte nur Radio. Und ab 1915 hast du Fernsehen und jetzt bis heute, kann man sagen, 70 Jahre, gibt es Fernsehen und über das Fernsehen kannst du das Massenbewusstsein steuern, indem du sagst, jetzt sind wir alle solidarisch mit der Ukraine. Aber was die Leute vergessen, ist, dass auf der anderen Seite der Front in Russland gibt es ja auch Fernsehen und dort sagen alle, jetzt bekämpfen wir die Nazis, die in der Ukraine die Macht errungen haben. Und dann hast du zwei Gruppen, die beide total in Trance sind, beide glauben ihrem Fernsehsender. Und die erschießen sich gegenseitig. Und das kann ich einfach als Historiker immer nachweisen, dass es Kriegspropaganda auf beiden Seiten gibt. Das ist immer so. Jede Kriegsseite sagt, wir sind die Guten. Und jede Kriegsseite sagt, wir sind eigentlich gegen Gewalt. Aber in diesem speziellen Fall ist es wichtig, das Böse auszurotten. Und da müssen wir eben auch Gewalt einsetzen. Da müssen wir Waffen liefern. Und da dürfen wir jetzt nicht zurückschrecken. Und ich finde deine Reaktion sehr gut, weil sie sagt intuitiv, Moment, ich lasse mich da nicht reinziehen. Und das ist genau die richtige Reaktion.
Ja, ich finde eben, ich habe gar nicht, also es ist nicht, für mich war es eher ein Agieren als ein Reagieren, weil ich eben nicht emotional getriggert wurde. Also ich habe mich nicht emotionalisieren lassen, habe entsprechend auch meine Aufmerksamkeit mir nicht stehlen lassen und entsprechend auch meine Energie, die durch diese Aufmerksamkeit entsteht, gar nicht erst dort reingechannelt, habe dann zufälligerweise eine Russin kennengelernt, die auf Koh Phangan gestrandet wurde, weil sie kein Geld mehr hatte und nichts mehr rauslassen konnte. Die war Yogalehrerin in Russland und konnte sich nichts mehr kaufen. Habe ich ihr gesagt, hey, weißt du was, komm, ich buche dich jetzt als meine private Yogalehrerin. Also so, weißt du, so auf dieser normalen Basis konnte ich halt wirken in meinem Feld, aber jetzt nicht auf Basis von Angst und Reaktivität, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, hey, da ist ein Mensch, der hat jetzt gerade Probleme. Und dann habe ich irgendwie ein paar Monate später, habe ich mir dann einen Podcast reingezogen zu dem Thema, und zwar von einem Historiker, von Sam Harris und Yuval Noah Harari. Und was ich dort rausgehört habe, hat das wirklich nochmal bestätigt. Und zwar hat er gesagt, so hey, das einzig große Problem, also eins der größten Probleme ist jetzt einfach, dass so ein Signal in die Welt hinaus geschickt wird. Wenn du keine Atomwaffen hast, bist du angreifbar. Und das fand ich ein spannender Punkt, weil jetzt so dieses Signal wieder in der Welt ist. Also er fand das sehr schade, meinte er, der Yuval, dass jetzt wieder alle wieder wettrüsten. Also das gibt jetzt wieder ein Signal, hey, wir müssen jetzt trotzdem gucken, weil wenn Ukraine angegriffen werden kann von Russland, dann könnten wir ja theoretisch auch angegriffen werden. Und das fand ich dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das sehe ich jetzt, dass das nicht gut war, dass das ist wahrscheinlich nicht gerade gut ist, was jetzt passiert, aber eben, wo wirke ich am Ende des Tages? Dort, wo ich nicht reaktiv aus Angst einfach irgendwas mache, sondern zuerst mal schaue, hey, was läuft denn hier ab? Und einfach mir einzugestehen, ich bin kein Historiker, ich habe keine Ahnung von der Materie, ich weiß nicht, ob Russland oder Ukraine oder sonst wer, und deswegen halte ich mein Maul, weil ich habe einfach... Ich wäre ein Heuchler, wenn ich darüber sprechen würde. So fühlt sich's für mich jedenfalls an.
Also was ich sehr gut finde, ist, dass du eine Yogalehrerin aus Russland dann beschäftigt hast, weil da hast du die nationale Spaltung überwunden. Weißt du, Russland hat 150 Millionen Menschen, die Ukraine hat 40 Millionen Menschen und die USA haben 330 Millionen Menschen. Also die Ukraine wird von den USA bewaffnet. Und jetzt kann man sagen, also so wird's in der Neuen Zürcher Zeitung oder im Schweizer Fernsehen dargestellt, das sind die Guten und die Russen sind die Bösen. So wird's bei uns dargestellt, auch auf ZDF und ARD und auf ORF. Jetzt, diese Darstellung stimmt einfach nicht. Es gibt nicht einfach nur gute Ukrainer und nur böse Russen, sondern es gibt natürlich auch, bei den Russen gibt's ein Problem mit Gewalt und bei den Ukrainern gibt's ein Problem mit Gewalt. Bei den Deutschen gibt's auch ein Problem mit Gewalt, bei den USA gibt's auch ein Problem mit Gewalt. Und es macht diese Trennung nach Nationen, macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und indem du diese Russin persönlich kennengelernt hast und indem du persönlich gerade mit ihr, es war dir völlig egal, ob das eine Ukrainerin oder eine Russin ist oder eine Polin oder, ich meine, das ist ja das Wichtigste, dass wir nicht gemäß Nationen trennen, sondern dass wir erkennen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Und das heißt nicht, dass es uns egal ist, dass es Gewalt gibt. Natürlich gibt es Gewalt. Aber die Gewalt verläuft doch nicht so, dass nur ein Land gewalttätig ist und die anderen nicht. Sondern es gibt Gewalt an verschiedenen Orten. Also ich sage nur jetzt Deutschland zum Beispiel. Deutschland liefert Waffen an die Ukraine und sagt, das kann ja nicht sein, dass hier die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Weil die Ukraine sind ja ein souveränes Land und da darf Russland nicht einmarschieren. Da sage ich, ja, das ist wahr. Diese Invasion von Putin vom 24. Februar 2022 ist illegal, weil kein Land darf in ein anderes Land einmarschieren. Aber mal Achtung, Deutschland hat 1999 Serbien bombardiert. Das war auch illegal. Also man muss sich daran erinnern, dort hat Bill Clinton, die USA haben auch mit bombardiert. Die Briten, die sind 2003 im Irak einmarschiert. Ja, das war auch illegal. 2011 hat Frankreich Libyen bombardiert. Ja, das war auch illegal. Die deutsche Bundeswehr ist 2002 sind die nach Afghanistan, sind dort einmarschiert. Ja, das war auch illegal. Also jetzt daraus eine Geschichte zu machen von nur die Russen sind in den letzten 50 Jahren in ein anderes Land einmarschiert und sonst würde das niemals jemand tun, das hat einfach überhaupt nichts mit den Tatsachen zu tun. Und da würde ich wirklich eigentlich sagen, wie auch vorher beim Thema Corona, wichtig ist wieder zu deeskalieren. Also zu sagen, die Russen haben eine Teilschuld, aber die Ukrainer haben auch eine Teilschuld, weil die Ukrainer haben zuvor einen Bürgerkrieg geführt. Also das ist die ukrainische Regierung gegen die ukrainische Bevölkerung. Nicht die ganze Bevölkerung, aber doch ein Teil im Donbass haben die eigentlich die Leute auch wirklich getötet. Und das ist eine Teilschuld der ukrainischen Regierung. Wie soll man die jetzt einfach bewaffnen? Und natürlich haben die Amerikaner auch eine Teilschuld, weil die Amerikaner haben den Putsch gemacht 2014. Und dann merkst du am Schluss, ah, okay, dann gibt es verschiedene Teilschuldelemente und dann macht es keinen Sinn, nach Nationen zu trennen. Weil diese Trennung nach Nationen, die hatten wir zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, da haben sich die Franzosen und die Deutschen gegenseitig umgebracht, endlos umgebracht. Also die Trennung nach Nationen ist sehr, sehr gefährlich und darum finde ich das sehr gut, dass du eine Russin als Yogalehrerin engagiert hast.
Ja, das ist ein Mensch. Und wenn du auf Koh Phangan lebst, auf einer Insel, die so frei ist, dann merkst du sowieso, dass es diese Nationalitäten nicht mehr gibt, weil wir sind beides Ausländer dort, wenn man so will. Und die Thais sind dort respektvoll mit uns, wir sind respektvoll mit ihnen. Also wenn es etwas ist, was ich durch meine 7 Jahre Reisen gelernt habe, dann, hey, wir sind Menschen und ich war an gefährlichen Orten, wo sogar auf der deutschen Touristenbehörde steht, so geh nicht in dieses Land, das ist gefährlich, weißt du, so Bullshit. Und wenn du dort bist, hey, selbst in den Slums, so wenn das ist, also natürlich, man kann immer abgeschossen werden, aber in der Regel ist der Mensch, wenn du mit einem Mensch zusammen einfach verstehen willst, und das hast du alles, was du jetzt gesagt hast heute, das bestätigt es einfach nochmal, hey, gelassen, akzeptierend, offen, dann sind Menschen in der Regel, wenn sie nicht gerade im Überlebensmodus sind, wenn sie nicht gerade von Angst getriggert sind, emotionalisiert sind, um ihr Überleben kämpfen, dann sind Menschen grundsätzlich gut. Also so fühlt es sich für mich jedenfalls an. Vielleicht bin ich naiv, vielleicht bin ich verblendet, aber so sehe ich das.
Ich glaube, der Mensch hat einen sehr, sehr guten Kern, hat einen Diamanten in sich, der manchmal mehr durchleuchtet oder manchmal weniger, aber jede hat den in sich als einen wunderbaren, leuchtenden Kern. Aber man kann die Menschen natürlich in die Angst oder in die Kriege hineinsteuern. Das ist leider möglich. Aber ich finde es sehr schön, wie du sagst, wenn man viel reist, ja, dann sagt man ja nicht, oh, jetzt war ich in diesem Land, das müsste man endlich mal bombardieren. Überhaupt nicht. Das denkt doch niemand. Man denkt, ja, dort könnte man vielleicht müsste man vielleicht die Infrastruktur ein bisschen ausbauen oder so. Aber niemand denkt, das müsste man bombardieren. Und das finde ich eben das Gute bei Menschen, die reisen. Ja, die sehen einfach, es gibt so viele unterschiedliche Länder, so viele unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Sprachen. Und das ist diese Vielfalt, ja. Diese Vielfalt, die ist wunderbar. Und da sage ich immer auch, sowohl die Russen wie auch die Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie. Es gibt wunderbare Ukrainer, es gibt wunderbare Russen. Und die werden auch längerfristig, werden die Nachbarn bleiben. Weißt du, auch wenn der Krieg dann irgendwann wieder vorbei ist, müssen die sich ja wieder vertragen. Da müssen die tatsächlich ihre toten Brüder und ihre toten Schwestern begraben und wieder sich die Hände reichen, weil die bleiben Nachbarn. Und darum ist eben das Prinzip, ja, dass man eigentlich über die Gewalt hinausgeht und wieder eigentlich versucht zu verstehen, warum sieht der andere das anders oder warum hat er einen anderen Blick auf die Welt? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das verbindet diese Themen, Corona und Ukraine. Das sind riesengroße Themen, aber bei beiden kommen wir auf einen ähnlichen Schluss. Man darf nicht dogmatisch diese Themen angehen, weil sonst führt es zu sehr viel Verletzungen.
Du jetzt als Experte, als Historiker, würdest du überhaupt uns, den Zuhörern, den meisten Menschen empfehlen, sich aktuell damit zu beschäftigen, sich zu informieren? Und wenn ja, wo? Also wie würdest du es jetzt machen? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Shameless Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
Ich würde sagen, offline ist das neue Bio. Also man soll wirklich auch offline sein. Man soll seine Bildschirmzeit wirklich sehr genau anschauen. Und ich würde nicht Tagesnews konsumieren, weil Tagesnews, die kann das Hirn eigentlich gar nicht so verarbeiten. Und Tagesnews sind auch so, dass sie immer eigentlich ein Feindbild zeigen. Also jetzt im Moment, wenn man in Europa ist oder wenn man in Nordamerika ist, ist das Feindbild Russland. Und wenn man in Russland ist, ist das Feindbild Ukraine. Also wo auch immer man ist, man hat eine gefärbte Darstellung zu diesem Thema. Und wenn man das nicht jeden Tag konsumiert, würde ich eher dann mal sozusagen zusammenhängende Informationen nehmen. Das bedeutet 2 oder 3 Stunden vielleicht einem Talk zuhören oder ein Buch lesen. Jacques Beau, finde ich, hat sehr, sehr gut zum Konflikt sich geäußert. Ist ein Schweizer, der war im schweizerischen Nachrichtendienst, SND. Jacques Beau heißt er. Ich finde, Michael Lüders kann man zuhören, Sarah Wagenknecht. Man muss ein bisschen herausfinden, wer sind denn die Menschen, die sozusagen hier auch Kontext liefern und nicht nur sozusagen aufhetzen und Stimmung machen, sondern wirklich Kontext liefern, so wie das früher ein Scholl Latour gemacht hat, das ist ein Journalist, der aber verstorben ist. Also ich würde mich eigentlich von den täglichen News fernhalten, Mischa. Ja, das würde ich wirklich machen.
Und auch nur diese Experten, diese Menschen, die du jetzt genannt hast, auch nur dann, wenn man aufrichtig daran interessiert ist. Nicht einfach so, weil man das Gefühl hat, man müsse sich jetzt damit beschäftigen, weil man sonst die Sache ignoriert, oder?
Genau. Also es ist überhaupt nicht notwendig, jeden einzelnen Krieg zu studieren. Es reicht, wenn man weiß, wir sollten unsere Konflikte ohne Gewalt lösen. Das ist eigentlich die Grundhaltung, die im 21. Jahrhundert notwendig ist. Es gibt immer wieder Konflikte, auch in der Ehe oder in der Schule oder im Geschäft, aber wir sollten diese Konflikte ohne Gewalt lösen. Und das bedeutet nicht nur, dass man den anderen nicht erschießt oder erhängt, sondern dass man auch ihn nicht beleidigt und nicht herabwürdigt. Also es geht auch um die kommunikative Gewalt, dass man dort eigentlich friedliche Kommunikation wählt. Das ist eigentlich das Essentielle, ohne dass man jetzt über den neuesten Konflikt alle Feinheiten oder die Frontbewegung oder die Waffensysteme, die eingesetzt werden, das muss man eigentlich gar nicht sich sozusagen immer neu anhören. Wenn man aber sagt, mich interessiert das Thema Ukraine wirklich sehr, dann kann man sich da reingeben und sollte man aber, denke ich, Mauerfall Berlin wäre mal wichtig, etwa dort anfangen, weil dann kommt die ganze NATO-Osterweiterung, das ist ein Projekt der Amerikaner, dann Putsch 2014, dann Bürgerkrieg und dann russische Invasion. Dass man also auch die letzten 30 Jahre als chronologische Entwicklung sieht, weil erst indem man eine chronologische Entwicklung so im Kopf wie durchgeht, kann man sagen, dann ist das passiert. Es gibt immer eine Geschichte vor der Geschichte. Also die Vorgeschichte ist sehr, sehr spannend.
Vielen Dank, dass du das jetzt gerade nochmal so gesagt hast. Es bestätigt mich und gleichzeitig möchte ich aber auch jeden Zuhörer nochmal sagen und auch jeden ermutigen, wenn du dich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr genötigt gefühlt hast von irgendwelchen Leuten, dass du irgendwas machen musst oder irgendwas teilen musst oder irgendwie dich positionieren musst und du das Gefühl hattest, es war falsch, dann schick bitte auch diesen Podcast diesen Leuten, die dich genötigt haben oder du das Gefühl gehabt hast, genötigt geworden zu sein, schick den gerne weiter, weil ich würde es gerne auch mal hören, warum so eine Perspektive überhaupt entsteht, dass man etwas muss. Also woher kommt dieser Drang? Also vielleicht auch mal, um eine Gegenperspektive hier irgendwann zu kriegen. Also ich höre mir ja gerne auch Argumente auf der anderen Seite an. Also es würde mich einfach mal interessieren und sonst einfach auch diesen Podcast hier teilen, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, Daniele, du hast es sehr diplomatisch gesagt und so, dass es eben auch für jeden verständlich ist. Und ich glaube, wenn man eine Person ist, die sich sehr einfach und schnell emotionalisieren lässt, dann hat man da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Mühe, nicht reaktiv zu sein, als wenn man eben auch mit einem klaren Verstand und auch, sag mal, vielleicht einfach ein bisschen rationaler, oder nicht mal rationaler, aber mit mehr reasonable, was heißt das, mit mehr Verstand an die Sache rangeht, dann hat man einfach auch ein bisschen mehr Raum, das sacken zu lassen. Und ich habe noch so einen letzten Punkt auf meiner Agenda und dann würde ich dich dann auch entlassen. Und zwar, ich mache seit 10 Jahren Informationsdiät. Also ich bin wirklich jemand, der das, was du gerade gesagt hast, schon seit 10 Jahren sehr sauber umsetzt und auch weiß, dass wenn es mal was gibt, was wirklich gehört werden soll oder was irgendwie wichtig ist, dann kommt es automatisch auch zu mir. Also wenn der Schweizer Franken und der Euro plötzlich entwertet wird, dann sehe ich auf meinem Konto, ich habe plötzlich viel weniger Geld, weil die Schweizer Nationalbank den Euro nicht mehr sichert. So, das war 2005, kann ich mich sehr gut erinnern. Und trotzdem habe ich jetzt aber das Gefühl, Daniele, nur so von meinem Gefühl, dass wir gerade doch in einem noch nie dagewesenen Moment uns befinden, weil ich bin ein bisschen jünger als du, vielleicht bin ich auch naiver, deswegen frage ich dich jetzt auch als Historiker, in den letzten 2 Jahren sind schon verdammt viele Sachen auf mich gekommen, im Sinne von, hey, Corona, Krieg in Ukraine, Energiekrise, Inflation, Elon Musk kauft Twitter. der FIFA-Boykott. Und ich frage mich so, sind wir wirklich in so einer Zeit, die einfach krank geworden ist? Oder ist unser Bewusstsein kollektiv einfach an einem Punkt, wo das alles zum ersten Mal so offensichtlich falsch aussieht? Also war es eigentlich schon immer crazy und wir sehen es jetzt einfach aus einer anderen Linse? Oder ist es einfach jetzt so richtig crazy erst geworden? Also das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Vielleicht kannst du was damit anfangen.
Ich glaube, es war schon immer crazy, aber wir sehen es jetzt. Also weißt du, also die Pest war viel schlimmer als Corona. Da ist wirklich ein Drittel der Bevölkerung gestorben. Da kannst du sagen, ja, Corona rein von der Letalität, von der Tödlichkeit war gar nicht so eine große Sache. Und jetzt der Krieg in der Ukraine, wenn man das vergleicht mit dem Vietnamkrieg. Im Vietnamkrieg hatten wir 3 Millionen Tote von 64 bis 75. Also da ist der Ukraine-Krieg jetzt auch nicht, dass er extrem aus der Perspektive rausfällt. Oder die Hyperinflation in Deutschland in den 20er Jahren. Da hat sich wirklich das Geld entwertet, so dass man mit einem großen Korb eigentlich gefüllt mit Noten musste man hingehen, um Brot zu kaufen. Das heißt, es hat's alles schon gegeben. Aber ich glaube, wir sind jetzt halt kollektiv vernetzt, ja. Und wir haben über diese Informationsstruktur, die eben neu ist, seit 20 Jahren kann man sagen, gibt es das Internet oder seit 25 Jahren, haben wir eine sehr hohe Vernetzung. Eine sehr hohe Vernetzung von, und dann kommen die ganzen Themen, drehen sehr schnell um den Globus in alle Richtungen. Und ich glaube, darum ist es jetzt notwendig, dass wir selber neue Techniken entwickeln und zum Beispiel mit Achtsamkeit unsere Gedanken und Gefühle beobachten können. Das ist wie ein evolutionärer Schritt, den wir gehen müssen, weil sonst habe ich das Gefühl, drehen wir durch. Also wenn du sagst, ja, aber es ist doch jetzt ziemlich viel los und das ist ein Chaos und was da alles passiert und wie gestritten wird, es fühlt sich irgendwie neu an von der Qualität. Dann würde ich als Antwort geben, ja, Krieg ist keine neue Qualität und Seuchen in dem Sinne auch nicht, Viren, Bakterien, alles in dieser Sache oder auch Geldentwertung oder Energieknappheiten und so, das hat es immer wieder gegeben. Aber das Neue ist wirklich die Vernetzung, die globale Vernetzung über Informationssysteme. Und wenn wir mit diesen Informationssystemen voll mitgehen, das heißt, wenn wir uns voll eindocken, dann haben wir bei Corona total Angst vor Virus und dann gehen wir in die Ukraine-Thematik rein, dann haben wir total Angst vor den Russen und dann das nächste wäre dann total Angst vor, ich weiß noch nicht, Energiemangel, dann werden wir uns total erschöpfen. Und darum lernen jetzt immer mehr, sich zu entkoppeln und zu sagen, ah, ich beobachte diese Themen, ich schaue ein bisschen hier, ich höre ein bisschen dort, aber ich gehe auch in den Wald, ich mache mir meinen eigenen Rhythmus. Ich lasse mir den Rhythmus nicht von den Medien aufzwingen. Und ich glaube, das ist einfach ein Bewusstseinsschritt, den wir machen. Also wir lernen damit umzugehen. Und ich muss, also Micha, ich muss schon nochmal sagen, ja, ich bin ein bisschen älter, ich bin jetzt 50 und es war 1996, war ich in Amsterdam Student. Und da hat Isabella, eine schöne Studentin aus Zypern, hat mir gesagt, ich kann mich noch genau erinnern, hat gesagt, Daniele, kommst du auch aufs Internet? Da habe ich gesagt, Isabella, ja, ich komme gern, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ich weiß es auch nicht, aber da wird ein neuer Raum eröffnet hier an der Universität Amsterdam, alle Studenten können mal hingehen. Und das war 96. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat sich das... war ein großer Raum. Niemand von uns Studenten war je auf dem Internet. Smartphones gab es noch nicht. Da sind wir in diesen Raum gegangen. Und dann gab es einige Hyperlinks, die du anklicken konntest. Aber der Aufbau des Bildes war wirklich so. Also nach dreimal klicken hattest du keine Lust mehr. Das war 96. Und jetzt sind wir 26 Jahre, also ein Vierteljahrhundert später. Und in diesem Vierteljahrhundert ist eigentlich diese Informationsrevolution hat noch mal mehr Schwung bekommen. Und wir merken rein von der Technik her wird es keine Entspannung geben. Wir werden immer mehr Daten bewegen, immer mehr. Aber wir müssen als Mensch und wir können als Mensch uns sehr wohl beruhigen, dass wir sagen, okay, jetzt möchte ich dieses technische Universum nutzen, aber dann auch wieder, und jetzt möchte ich einfach nur 2 Stunden vor dem Feuer sitzen, ja, und in die Glut schauen oder am Meer sitzen oder meinen Körper spüren. Also nicht immer Bildschirmzeit, sondern das selber lernen, wie gehe ich damit um. Und ich glaube, ich meine, darum spreche ich ja auch gerne mit dir. Ich glaube, das sind einfach Dinge, wo die du schon lange machst, die du auch deinen Hörern von deinem Podcast sagst, spürt euch selber, geht in die Natur und hängt nicht einfach vor dem Fernseher oder hängt nicht einfach vor dem Laptop. Ich meine, das sind jetzt nicht Sachen, die ich dir sagen muss. Du machst das ja gar nicht. Aber ich sag's trotzdem einfach an die ganze Community, dass wir das verstehen, dass wenn wir eigentlich zu stark in den Medien drin hängen, dass wir dann zu viele Ängste haben, die zum Teil massiv übertrieben sind und dann ruiniert uns das eigentlich, das Lebensglück geht dann aus dem Fenster raus mit diesen ganzen Ängsten.
Daniele, ich danke dir einfach für deine klare, offene Perspektive, die du hier unseren Zuhörern lieferst. Ich habe sehr viel für mich rausgenommen, ob du es glaubst oder nicht. Auch wenn ich sehr viele Sachen schon richtig mache, es ist trotzdem immer wieder gut, auch für uns, das immer wieder zu hören, immer wieder zu sagen, weil Bewusstsein entsteht immer im jetzigen Moment und deswegen mega schönes Gespräch. Ich hoffe, ganz viele Leute finden zu dir, zu deinen ganzen Projekten. Du hast ja mittlerweile auch YouTube und Podcast und hast eine eigene Community. Das heißt, das werden wir natürlich auch alles verlinken in den Shownotes, damit die Leute einfach auch sehen, was heutzutage auch als Historiker so geht in den Medien. Also vielen Dank für deine Arbeit. Sehr, weiß ich sehr zu schätzen.
Mein Dank an dich, Mischa. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, so meine Beobachtungen reinzubringen. Und ich finde es auch schön, wie du wirklich bemüht bist, auch für Toleranz und für andere Sichtweisen. Ich glaube, das braucht es im 21. Jahrhundert. Daher immer gerne wieder.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.